Amen. Ja, Vater, wir beten auch heute Morgen, dass du uns dieses Muster, diese Gnade ins Herz brennst, barmherzig zu sein, wie du barmherzig bist. Zu vergeben, zu verzeihen, nicht nachzutragen, nicht zu beurteilen und zu verurteilen, frei zu sprechen, auch da, wo es uns immer wieder schwerfällt und wo der Reflex so übermächtig ist, immer Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Du siehst, wie schwer wir uns tun, Vater, wie wir das auf der einen Seite wollen und auch der Reflex uns manchmal einfach übermannt, wie unsere Tagesform manchmal schlecht ist. Aber danke, dass deine Gnade 7x70 Mal für uns immer wieder auch da ist, dass du uns mit großer Geduld immer wieder zurückführst und wir auch da, wo wir versagen, lernen. Danke für alle Gnade, die wir in unserem Leben auch von anderen Menschen und Umständen erfahren haben, wo wir gemerkt haben, Vater, es kehrt alles zu uns zurück, wo wir vergeben, wird uns vergeben. Vater, wir beten auch heute Morgen jetzt für die beiden Sessions, dass du uns Gnade gibst, zu verstehen, zu hören, ein offenes, weites Herz. Mach die Weinschläuche unseres Denkens weit und dehnbar und fassbar, Neues zu erfassen. Vielleicht noch nie Gehörtes nicht abzuweisen, sondern es erst einmal zu bewegen, zu kauen, zu betrachten und an dir vorbeizuführen. Heiliger Geist, du bist unser Lehrer, du bist uns verheißen worden, dass du uns in alle Wahrheit führst. Und ich bete, dass du heute Morgen auch scheidest, Asche von Gold, und dass du Gnade schenkst, dass wir das verstehen, was für uns dran und wichtig ist. Und wir diesen Raum nicht nur mit neuem Wissen, sondern vor allem transformiert, innerlich verändert und ermutigt verlassen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir haben heute Morgen den Teil 2 unserer Kurzbibelschule und das ist das Thema Theosis. Das Wort könnt ihr euch merken, das werden wir öfter verwenden. Theosis steht für die Vergöttlichung des Menschen oder auch unsere Teilhabe an der göttlichen Natur. Wir haben gestern schon kurz reingeschnuppert, reingeschaut. Wir werden immer wieder manches wiederholen, weil es einfach ein sehr komplexes, tiefes Thema ist in Christus, dass das sich auch tief setzt bei uns. Das Thema in Christus sein berührt sehr stark diese tiefe Sehnsucht, die jeder Mensch eigentlich in sich trägt nach seinem göttlichen Ursprung. Ich bin jetzt 29 Jahre Christ und habe auch schon enorm viele Gespräche mit Nicht-Christen, Kirchendistanzierten gehabt. Und stelle immer wieder fest, wenn man eine Weile mit den Menschen redet, dass sie alle irgendwie eine Ahnung ihres göttlichen Ursprungs in sich tragen, selbst wenn sie Gott leugnen. Wenn du ihr Vertrauen gewonnen hast, kommt irgendwann doch so der Kommentar, ja, irgendwas muss da schon sein. Ne? Aber es ist auch oft, so hörst du dann den Kommentar, aber das ist nicht das, was die Christen sagen. Und da muss man auch mal fair sein, sagen, wir Christen sind auch nicht sehr ruhmbekleckert, das Evangelium weitergegeben haben, sei es durch bla bla bla, auch oft durch unser Leben, wo wir manchmal so leben und so reden und die Menschen sehen das. Ja, aber tief in uns spüren wir dieses Verlangen, diese Sehnsucht, diesen Ursprung. Gott ausgedrückt, jetzt muss ich mal kurz stoppen, kann es sein, dass meine Batterie schwächelt, ich bin jetzt immer wieder weg oder... Sollen wir mal kurz gucken? Oder soll ich mal einfach weitermachen? Ich mache mal weiter. Hier haben wir nochmal diesen Vers 1. Mose 1, 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Das ist ein Vers, den wir uns wieder und wieder zu Herzen führen müssen. Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und das ist wörtlich gemeint, nach dem Bild Gottes, nicht ihm irgendwie ähnlich oder na, der hat meine Nase, sondern nach seinem Ebenbild. Und so schuf Gott den Menschen, ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott hatte nichts weniger im Sinn, als einen Gegenüber zu haben. Ich übersetze es für mich gerne immer, und Gott schuf den Menschen ihm zum Kind. Also wir sind Kinder für ihn. so wie du dir Kinder wünschst, wenn du irgendwann mal geheiratet hast und die Sehnsucht nach einem Gegenüber wächst und wird übermächtig. Und dann ist dieser erste Moment, wo du diesen Bobbel im Arm hast, und das ist noch brutaler, wenn du als Großvater und Großmama die Kleinen in den Arm hältst. Es ist nochmal so, so anders. Aber da überwältigen dich Gefühle, die kann man schier nicht beschreiben. Und das ist das, was Gott eigentlich sich ersehnt hat, gesehnt hat, indem er uns geschaffen hat. Wir könnten hier unglaublich tief in die Ewigkeit eintauchen und uns fragen, was hat Gott gemacht, bevor es die Menschen gab? Wenn wir glauben, dass er ewig gelebt hat, dass er von Ewigkeit da war, was wird die Ewigkeit nach uns bringen? Und da denke ich manchmal auch, ist es für uns Christen vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über die Ewigkeit. Für die meisten Christen ist Ewigkeit, wir sitzen auf einer Wolke mit einem eingelaufenen Nachthemd, wo der Hintern rausguckt, haben eine goldene Harfe in der Hand und klimpern, frohlocken, frohlocken, Halleluja, Sorge, dabei am Himmel. So, das ist so der Himmel, den sich die meisten vorstellen, auch die meisten Nicht-Christen. Und oder bei den Charismatiken, wir werden Lobpreisen, ewig Lobpreisen. Da kriege ich einen Horror. Wenn ich ewig Lobpreis machen müsste, ich möchte was erleben, ich möchte Lobpreis machen, aber ich möchte was erleben. Und ich glaube zutiefst, dass die Ewigkeit ein Ort sein wird. Es heißt, wir werden mit ihm regieren. Was heißt regieren? Wir werden nicht vor dem Aktenstapel sitzen und Gesetzesvorlagen abarbeiten, sondern regieren heißt auch schöpferisch tätig sein. Wir werden mit ihm schöpfen. Wir werden mit ihm die Schöpfung bewahren. Wir werden mit ihm die Schöpfung genießen. Im Himmel wird gegessen und getrunken in der himmlischen Welt. Ne? Das sagt die Bibel ganz klar. Es wird unendliche Fülle des Lebens da sein. Und wenn ich sage, wenn wir mit ihm schöpfen werden, jetzt spinne ich mal ein bisschen, ich versuche euch mal ein bisschen so aus der geistlichen Reserve zu locken. Wenn du in Christus bist, ein Bruder, eine Schwester Christi, und Christus hat von der Ewigkeit her existiert, wäre es dann vielleicht sogar einmal möglich, dass eines Tages der Vater sagt, wir brauchen wieder Kinder. Und du sagst, und ich werde in diese Welt eintauchen und werde zum Christus für diese Kinder. Und du wirst dein Leben geben für die Kinder. Es ist eine Theorie, ne? Aber ich denke, was hat vor der Ewigkeit stattgefunden? Was findet nach der Ewigkeit statt? Es tut gut, sich mal darüber, auch wenn es erschreckend ist, Gedanken zu machen. Wir sind nicht nur im Himmel, um den Himmel zu genießen. Natürlich werden wir das genießen, werden herrlich sein. Wir werden so viel sehen können. Ich sage mal, es gibt so viel auf dieser Welt, was ich noch nicht gesehen habe, was ich sehen werde. Im Kosmos, was ich sehen werde. Aber es wird auch Kreativität da sein. Es wird schöpferische Kreativität da sein. Ihr seid nicht nur geschaffen in dieser begrenzten, engen Sphäre, die wir vielleicht im Moment vor Augen haben. Da ist so viel mehr. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen und regieren. Da hinter diesem Wort versteckt sich so unendlich viel. Und wenn wir da uns mit beschäftigen, dann kriegen wir langsam vielleicht auch eine andere Identität für uns selber. Denkt mal darüber nach. Gott hat uns geschaffen, ihm zum Bilde Gottes schuf er uns. Und ich bin überzeugt, in den Ewigkeiten der Ewigkeiten der Ewigkeiten geht das weiter. Gott wird schöpferisch, kreativ tätig sein. Das ist die Unendlichkeit. Unser Problem ist, solange wir jetzt hier gläubig sind, haben wir oft so diese Zweiteilung. Gott da oben, wir da unten, auch als Christen. In unserer menschlichen Theologie haben wir die Trennung von Gott immer mehr überbetont. Und besonders die organisierte Religion hat ein Interesse daran, immer die Trennung des Göttlichen vom Menschlichen hervorzurufen und zu betonen. Ich habe es gestern schon gesagt, durch Scham, Schuld und den anderen in Sündhaftigkeit stehen zu lassen, schaffst du eine gewisse manipulative Abhängigkeit, auch von denen, die Scham und Schuld beseitigen können, sprich der Klerus. Wir bringen die Opfer für dich, wir versöhnen Gott für dich, wir zeigen dir, wie du mit Gott versöhnt werden kannst, also brauchst du uns. Und dadurch diese einseitige religiöse Überbetonung der Sünde wurde Gott zu einem nahezu Fremden, auch nachdem wir gläubig geworden sind, anstatt zu einem Mitbewohner in uns. Ich möchte noch was sagen, was so ein bisschen, ich trete gerne in fromme Fettnäpfchen rein, das werdet ihr schon merken. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft wir zu Jesus beten? Wie oft wir Jesus besingen? Und ist euch aufgefallen, wie Jesus uns beten gelehrt hat? Vater unser. Und ich merke so oft, dass wir fast immer nur zu Jesus beten. Ich jetzt bitte fasst das nicht falsch auf. Gott hat überhaupt null, nada, zero Problem damit. Aber Jesus kam, und deswegen werden wir uns auch mit der Trinität beschäftigen, um den Vater, der auch den ganzen Juden fremd geworden war, der eingeschlossen war im Allerheiligsten hinter dem dicken Vorhang, wo der Priester auch nur rein durfte mit einer Kette am Fuß, dass wenn er tot umfällt, dass man ihn rausziehen konnte. So distanziert war dieser Gott. Ne? Und Jesus kam, er war der Erste, der unter den Juden, der Gott nicht Jahwe, der Allerheiligste, sondern Vater, Abba genannt hat. Sein Ansinnen war, die Menschen wieder zum Vater zurückzubringen, wo die Religion dafür gesorgt hat, Jahrhunderte den Vater an den Rand zu schieben und die Sünde in die Mitte zu schieben und das Priestertum in die Mitte zu schieben. Und das ist bis heute die Aufgabe Jesus, uns als älterer Bruder zum Papa zu bringen. Stell dir mal folgende Situation vor, du hast 5 Kinder und der Älteste kommt immer zu dir und sagt, du Papa oder Mama, der Schorsch bräuchte ein paar neue Schuhe. Und Erna hat Hunger. Und der Klaus hat ein Loch in der Hose und bräuchte mal wieder neue Hose. Und der Georg, der hätte gerne neues Spielzeug. Und das geht Tag ein, Tag aus so. Was würdest du dann sagen? Laut. Können die mich nicht selber mal fragen? Merkt ihr was? Und dann wird der Vater bestimmt sagen, sag mal, Schorsch, warum kommst denn du immer zu mir? Ha, weißt du, das ist, die meine halt, mich hast am liebsten. Und weil du mich am liebsten hast, schicke sie mich immer vor, weil ich richt's bei dir. Und das ist das, was wir auch machen. Wir haben immer es geschafft, einen Mittler zwischen Gott und den Menschen zu schaffen. Wir werden das auch gleich biblisch betrachten. Ich greife mal so ein bisschen vor. Wir haben immer zwischen dem Vater und uns eine Mittlerperson. Auch Jesus ist unser Mittler, wie wir gerne sagen. Aber Jesus hat was im Johannesevangelium, was Interessantes gesagt. An jenem Tag werde ich nicht mehr den Vater bitten, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ich vom Vater ausgegangen bin und ihr das glaubt. Also Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo nicht mal ich mehr den Vater bitte, weil der Vater selbst euch lieb hat. Wo er als älterer Bruder sagt, hey, ich habe den Weg zum Papa freigemacht. Du kannst in den Thronsaal rennen, dein Platz ist auf dem Thron. Du musst mich nicht mehr vorschieben. Das ist so schwer zu kapieren, weil wir so tief drin sind in diesem Muster, das auch so gelernt haben. Ja? Und darum sagt Jesus auch, wie die Jünger sagen, lehr uns beten, Vater unser. Wir beten interessanterweise nicht Jesu unser. Aber Gott hat kein Problem, weil wir das so gewohnt sind. Viele sagen, wenn ich mit ihnen darüber rede, sagen sie, aber weißt du, Uwe, Jesus ist mir einfach näher als der Vater. Dann sage ich, du, ich verstehe das. Und der Vater versteht es auch, weil über Generationen, über Jahrhunderte weg, ist der Vater auch immer weit in den Hintergrund geschoben worden. Aber die Sendung von Jesus war, den Vater nach vorne zu bringen, in unser Bewusstsein zu rücken, uns als Kinder wieder, unsere Identität als Kinder zu geben und eigentlich zu sagen, hey, ich bin euer Bruderherz. Und ihr müsst nicht mehr mich als älteren Bruder vorschicken, ihr dürft selber zum Vater kommen, ich habe den Weg frei gemacht. Das mal so als kleiner Sidekick und Ausblick. Und das ist das, was Jesus ja auch sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Dieses völlige Ineinanderwohnen, Einssein. Deswegen sage ich, hat Jesus auch kein Problem, wenn du sagst, Jesus, bitte mach. Er weiß, dass du eigentlich den Vater meinst. Aber es ist gut manchmal für uns, das auch richtig zu kriegen und zu erkennen, dass der Vater ist, wir werden das später lernen, die Gesamtheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die gesamte Gottheit ist der Vater. Und der ist uns so nahe geworden und liebt uns so. Und dieses Verständnis, wenn wir das begreifen, dass wir ineinander wohnen und leben, wird unsere ganze Identität verändern. von hier unten nach da oben, das wird es nicht mehr geben. Es ist auch manchmal, bin ich so traurig, wenn ich mit in der Seelsorge mit Christen bin, dann hört man mir das Gejammer, ja der Teufel, ja die Dämonen. Da sage ich, sag mal, weißt du nicht, wer du bist? Der Widersacher ist unter deinen Füßen. Und ich sage das ohne Arroganz und Hochmut. Du musst wissen, wer du bist. Wisst ihr, manchmal ist der Teufel auch eine tolle Ausrede. Weil wenn der Teufel und die Dämonen, dann bin ich ja nicht schuld. Ne? Bruder, kannst du mal beten, dass der Dämon weggeht, dass der Teufel da seine Macht verliert über mich? Dann sage ich auch manchmal in der Seelsorge gerne, weißt du was? Was der Name des Teufels ist? Wie der heißt? Nee. Wie heißt du? Brunhard. Ich darf jetzt mal kurz sowas mit dir spielen. Stell dir vor, der Brunhard wird jetzt mit mir sagen, Mensch Uwe, der Teufel, der plagt mich. Und dann sage ich, Brunhard, weißt du, wie der Teufel heißt? Brunhard. Du bist dein größter Teufel. Du bist dein größter Dämon oft. Und das sagt dir Gott auch, hey, fang mal an, dich selbst mir zu präsentieren und mit dir selber ins Klare zu kommen, ins Reine zu kommen. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, die fand ich so lustig. Da sitzt Gott auf dem Thron und der Teufel kniet vor ihm und weint bitterlich und sagt, es ist so schrecklich, für was mich die Menschen alles verantwortlich machen, was ich nie gemacht habe. Und Gott sagt, beruhig dich, mir geht's genauso. Im Englischen nennt man das Scapegoat-Prinzip, Sündenbock-Prinzip. Wir suchen immer jemand anderen. Ne? Als Adam erwischt wurde, hat er gesagt, die Frau hat mich verführt, die Schlange war es, der Baum war es. Ne? Uns geht es doch genauso, wenn wir ehrlich sind. Also ich bin auch immer, meine Frau muss mich also immer ermahnen, sagen, ja Uwe, der andere war es. Gell? Man sucht instinktiv immer jemanden, auf den man es schieben kann, dass man selber außen vor ist. So, und wenn wir unsere Identität haben, dass wir in Christus sind, dann ist der Teufel keine Grundlage mehr, die ich so fürchten muss oder die ich so übermäßig groß machen muss, sondern ist unter meinen Füßen. Und ich sehe eigentlich, dass es vielmehr ich selber bin, der lernen muss. Ich bin ein Kind Gottes, was dabei ist, zu lernen, erwachsen zu werden, die Reife zu kommen. Und ich muss mich um mich selber kümmern. Das heißt, ich halte mich selber Gott hin und sage, hilf mir. Hilf mir, das und das zu ändern. Ich bin noch eifersüchtig, ich bin noch gierig, ich bin noch voll mit Sexualität, die nicht gesund ist und boah, was weiß ich, was es alles gibt. Dass Gott nun in uns wohnt und wir in ihm, berührt sehr stark zwei christliche Lehrmeinungen, die wir jetzt auch näher betrachten wollen. Und zwar einmal die der Theosis und die der Trinität. Und beides wollen wir uns in den nächsten Sessions näher betrachten. Beide Lehren sind in weiten Teilen der Christenheit sehr an den Rand gerückt, wie auch so diese Lehre von Jesus über die Feindesliebe. Das ist auch etwas, was du selten hörst und nicht sehr präsent ist. Feindesliebe, ja, okay, im tausendjährigen Reich ist es, hier leben wir in der realen Welt, da können wir uns das nicht leisten, ich ab und zu. Und trotzdem ist gerade die Theosis und die Trinität eine, richtig verstanden, eine Tiefe der Lehre, die uns unser Sein total verändert. Schauen wir mal ganz kurz in die Lehre der Trinität rein. Die Trinität behandelt das Geheimnis des dreieinigen Gottes und die Christenheit hat nahezu 300 Jahre gebraucht, um dies als Theologie einigermaßen zu formen. Das zeigt auch, dass das Ganze Gott zu beschreiben ist mehr ein Stammeln, ein Ringen um Worte. Und wir müssen auch bis heute sagen, wir können Gott nicht endgültig und abschließend erfassen oder in eine Theologie kleiden. Auch die Trinität ist ein Ringen und Stammeln um Worte. Was wir als Christen aus der Schrift erkennen können, ist, dass der eine Gott sich ganz offensichtlich in drei Wesenheiten offenbart, die wir Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen. Und ich habe es gestern schon mal kurz angedeutet, was mir immer sehr geholfen hat, war das Element Wasser, das sich in drei Aggregatzuständen darstellt, nämlich flüssig, gasförmig und feststofflich, also zum Beispiel Eis, Dampf und Wasser. Und alles drei ist Wasser. Ja. Und man kann sagen, der Dampf alleine ist nicht das Wasser alleine, sondern da gehören auch die beiden anderen dazu und so sind die miteinander verbunden und eins. Man kann die Trinität auch so als Dreieck bezeichnen, wobei man das Dreieck gleichschenklig sieht und nicht als eine Hierarchie. Da ist ein Schenkel des Dreiecks, ist Gott der Vater, dann ein Schenkel des Dreiecks ist der Sohn und in ihm sind wir. Also in diesem Schenkel, in dieser Linie sind wir mit drinnen. Und dann haben wir den dritten Schenkel des Dreiecks, den Heiligen Geist. Und alle drei zusammen bilden das, was die Bibel Vater nennt oder Gott. Die Gesamtheit aller drei ist der Vater, so wie Wasser, Eis und Dampf in sich beinhaltet. Und dennoch sind sie in drei unterschiedlichen Persönlichkeiten, treten sie auf. Und das Wichtige ist auch, es geht hier nicht um Rangigkeit, um Ränge, sondern der einzige Rang ist, dass sie alle zusammen bilden sie den Hauptrang, den Vater, alle drei. Aber mit sie von sich getrennt sind sie unterschiedlichen Aufgaben hingegeben. Wir werden das morgen in der Trinitätsgeschichte tiefer betrachten, dass es hier um Aufgaben geht. So wie du mit Dampf was ganz anderes machen kannst als mit Eis. Ne? Du kannst mit Dampf nicht Dinge machen, die du mit Eis machen kannst. Mit Eis kannst du nicht Sachen machen, die du mit Dampf machen kannst. Schauen wir uns nochmal drei Verse an, die ein bisschen auch noch was zur Trinität sagen. Wir wiederholen immer wieder, damit es auch ein bisschen klarer wird. In Johannes 16, 28 sagt, ich, Jesus, bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt und ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. Das ist schon ein wunderbares Beispiel. Stellt euch wieder dieses Dreieck vor. Ich gehe nochmal zurück. Der Vater ist das Ganze und Jesus ist vom Vater ausgegangen in die Welt und wieder zurückgegangen in den Vater, in die gesamte Gottheit. Dann haben wir den zweiten Vers, Johannes 14, 28. Ich, Jesus, gehe zum Vater, denn der Vater ist größer als ich. Ist auch ein Vers, den wir korrekt verstehen müssen. Es geht hier nicht, ich springe nochmal zurück auf das Dreieck. Ich bin ausgegangen und gehe zum Vater zurück, denn der Vater ist größer. Es ist nicht, dass der Vater, der dritte Teil der Trinität, größer ist, sondern das gesamte Bild ist größer. Alle drei Schenkel sind größer als der eine Schenkel. Das ist das, was Jesus sagen wollte. Zusammen bilden wir den Vater und Gott. Gehen wir noch einen Vers weiter, 1. Korinther 15, 28. Wenn aber alles ihm, der gesamten Gottheit, Gott Vater, untertan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selber untertan sein, der ihm alles untertan getan hat, auf das Gott sei alles in allem. Und nochmal, hier geht es nicht um Ränge, sondern hier geht es darum, dass Jesus seine Aufgabe als Sohn, als ewig erfüllt hat und zurück in die Gottheit geht. Und Gott ist wieder alles in allem und einer. Und das Grandiose ist, und darüber werden wir uns heute beschäftigen, in Christus sind nach seiner Rückkehr wir enthalten. Der Sohn verließ die Dreieinigkeit, um in die Welt zu gehen. Und er verließ die Welt, um wieder in die Dreieinigkeit zu gehen. Und in dem Moment wurde er zum Christus und wir sind in Christus hineingenommen worden. Das ist für unsere Logik, unsere westliche Logik, so sehr, sehr schwer zu verstehen. Gehen gleich weiter. Denn unser westliches Denken ist sehr dualistisch geprägt. Ja, nein, entweder oder, schwarz-weiß. Und das kommt auch vom Platonismus sehr stark, der das dualistische Denken sehr gefördert hat. Und das östliche Denken tut sich viel leichter mit verschiedenen Möglichkeiten. Sowohl als auch. Schlagen wir nun eine Brücke zur Theosis von der Trinität. Wir haben durch Christus Anteil bekommen an der göttlichen Natur und das nannten die alten Kirchenväter Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Und Athanasius von Alexandria hat gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Wichtig, gemeint damit ist nicht, dass wir den Platz des Vaters einnehmen, aber zu seiner Familie gehören. Jesus hatte das begriffen als Mensch. Und so, wie so oft, die Fasskraft der geistlichen Formen gesprengt. Als er mich sagte, ich bin Gottes Sohn, dann kannst du das nachlesen, in Johannes 10, Vers 3 kommt dieser Disput, dieser Streitdialog. Sie wollen ihn steinigen und Jesus sagt, warum wollt ihr mich steinigen? Und dann sagen die Juden, die Schriftgelehrten, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Wüteten die Juden, also sie waren richtig sauer, angepisst, sondern wegen Gotteslästerung. Also sie haben ganz genau verstanden, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes. Moment mal, damit machst du dich Gott gleich. Sie wussten genau, was Sohn, Kind Gottes heißt, wussten sie ganz genau. Denn du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Und jetzt kommt Jesus, wie so oft, zeigt den Schriftgelehrten ihre Schrift, die sie gar nicht so gut kannten. Und er sagt, habt ihr schon mal Psalm 82, 6 gelesen? Und da stehen jene denkwürdigen Worte, ich habe gesagt, ihr seid Götter, sagt Gott zu den Menschen. Kannst du mal nachlesen, Psalm 82, 6. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, sagt Jesus, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Wie könnt ihr da behaupten, ich lästere Gott, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Ja, die haben sich selber ausgetrickst. Ne? Und deswegen habe ich gestern auch so einen kleinen Exkurs gebracht, wo wir auch heute als die sogenannten bibeltreuen, bibelfesten, bibelgläubigen Christen meinen, wir wissen alles, wir haben auf alles eine Antwort, auf alles eine Theologie. Jesus hat nicht umsonst gesagt, ich habe euch noch so vieles zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Wir wissen noch lange nicht alles, noch lange nicht. Und das sind doch Dimensionen Gottes und Bibelverse, mit denen ich immer noch ringe und die mich in höchstes Erstaunen versetzen, wo ich glaube, wo Gott uns noch einiges zeigen wird, wo wir gar nicht verstanden haben. Und deswegen sollten wir auch immer mit unserem Herzen uns nicht zementieren, sondern immer wieder offen sein und sagen, Herr, was hast du noch auf der Pfanne? Weil hätten damals, es waren die Leute, die ein offenes Herz bewahrt hatten, die haben mit Jesus was anfangen können, aber die in ihrer festen theologischen Box zu Hause waren, für die war Jesus einfach ein Irrlehrer. Also hier sehen wir, dass Jesus selber auch aus der Schrift ganz klar lehrt, aus der Tora, dass wir göttlichen Ursprungs, göttlichen Charakters sind, dass wir ein Mitglied der göttlichen Familie sind. Ich kann es nochmals nur sagen, stell dir vor, du würdest heute adoptiert werden mit aller Form und Förmlichkeit von der Königin von England, dann wärst du im nächsten Moment adlig, majestätisch, du wärst Teil des Königshauses und würdest auch entsprechend angesprochen werden. Du hättest Teil an dem ganzen Besitz des Königtums. Du wärst ein Teil des königlichen Hauses. Schauen wir nochmal diese Verse an. Zweiter Petrus 1,4. Durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Gott hat versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur kriegen. Apostelgeschichte 17,26 sagt Paulus zu den Gelehrten am Areopag, den griechischen Gelehrten, in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Wir sind in Gott. Wir sind in ihm drinnen. Wir sind nicht außerhalb von ihm, nicht neben ihm, nicht unterhalb ihm. Wir sind in ihm. Warum? Wie? Dadurch, dass sein Geist in uns lebt. Und wir werden das heute in der zweiten Session sehen. Es ist alles miteinander verbunden. Johannes 1,14: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist etwas, worüber ihr immer wieder beten solltet. Vater, zeig mir das als eine innere Offenbarung, dass es nicht nur Wissen ist, was du im Kopf mit dir trägst, theologisches Wissen, weil dann wird aus dieser Lehre eine Lehre mit zwei E, nämlich Lehre, sondern bitte Gott, und Gott sehnt sich danach, dir eine Offenbarung zu geben, wo du in der Tiefe deines Herzens spürst, was das bedeutet. Es ist dasselbe, wie Hiob am Schluss seiner Leidensstrecke sagt und Gott mit ihm geredet hat: Ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und er beschreibt nicht, was er gesehen hat, aber beschreibt hier eine ganz intime Begegnung, die er mit Gott gehabt hat. Und sein ganzes Gottesbild, was so nett religiös verdreht war, ist gerade gerückt worden durch diese Begegnung mit Gott, auch durch das Leid. Er sagt, jetzt hat mein inneres Auge dich gesehen. Und wir alle werden dahin gebracht werden, wo unser innerstes Auge ihn sieht, wo wir zur Erkenntnis Yada kommen. Römer 8,29, denn die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Wenn du Christus anschaust, siehst du, was Gott aus dir machen möchte. Das ist in Kurzform das, warum Jesus existiert. Und er ist unser Ebenbild, unser Abbild, unser Vorbild, unsere Blaupause, unsere Masterkopie geworden. Denn er sollte der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Jesus ist unser älterer Bruder und wir sind die jüngeren Brüder und Schwestern. Über diese Texte kann ich euch nur Mut machen, immer wieder mal nachzudenken, zu meditieren und zu beten, dass sich diese Tiefe erschließt. Und es geht hier um nichts weniger als das Herzensverständnis deiner göttlichen Identität, deiner göttlichen Würde, die dir mit der neuen Geburt geschenkt worden ist. Und das muss etwas mit unserer Identität machen. Christus und in Christus ist keine abgehobene Kopftheologie, die wir so in den Köpfen hin und her bewegen, so nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was, sondern es verändert deine Position, und da haben wir nochmal dieses Bild, von vor dem Thron auf den Thron, mit ihm sitzend. Auch dein Erlösungsverhältnis ist davon berührt. Ne? Erlösung ist keine Frage mehr, die sich vielleicht noch in diesem Leben entscheiden kann oder wo ich jedes Mal wieder rausfallen kann oder ich hoffe, ich schaffe es, sondern es ist ein vollzogener Akt, unumkehrbar. Darüber werden wir auch noch sehr biblisch einsteigen. Und das ist immer die Frage, wie siehst du dich, wenn du diese Bilder anschaust? Und wenn du dich in dem oberen Bild siehst, mit Christus sitzend auf dem Thron des Vaters, dann fallen eigentlich, sollten Zentnerlasten von dir abfallen. Und du wirst anders leben, du wirst eine andere Ausstrahlung haben. Menschen werden Christus in dir sehen, werden den Vater in dir sehen, werden den Geist in dir sehen. Du wirst Menschen berühren, ohne große Worte zu machen. Und wir leben oft in dieser beständigen Selbstentwertung, wo wir uns klein machen, gering machen. Wir leben vor dem Kreuz und nicht nach dem Kreuz. Und Erlösung ist für uns, wie gesagt, oft noch ein Würdigkeitswettlauf, den wir erst noch gewinnen müssen. Es fällt uns einfach sehr schwer, auch weil wir nie so gelehrt wurden, unsere Identität als Kind Gottes, unser Sitzen auf dem Thron anzunehmen. Im Kopf ja, aber im Leben, Ich weiß nicht, wer von euch kennt dieses Buch, Nicht wie bei Räubers. Einige. Wer hat den Film gesehen, Glücksritter mit Eddie Murphy? Ist auch ein lustiger Film. Beide beinhalten eine interessante Story. Nicht wie bei Räubers erzählt als Kindergeschichte, wie der König, der natürlich Gott ist, ein Räuberkind bei sich aufnimmt in die Familie, ist zu adoptiert und dieses Kind kommt in den Palast und kann gar nicht fassen, was da alles steht und gibt und dass es da Essen gibt morgens, mittags, abends und zu trinken und Kleider. Und es fängt an, sich Sachen in die Taschen zu stopfen, bis der König sagt, hör mal, du musst hier nicht bunkern und klauen, es gehört alles dir. Und dieses Kind hat eine lange Zeit gebraucht, bis es das begriffen hat. Der Film Die Glücksrinde handelt von einem Experiment, das zwei Milliardäre gemacht haben. Sie sagen, ein Mensch ist das Ergebnis seiner Umstände. Und dann tun sie den Eddie Murphy, der so ein Street-Gang-Bettler war, von der Straße holen, schenken ihm eine Prachtvilla mit einem Butler und dann führen sie in das Haus rein, er wird super toll eingekleidet und dann steht er da und sagt, ja was, das gehört alles mir, ja. Und dann sieht er da eine Schachtel Zigarren, stopft sich die Zigarren in die Tasche, sieht dort eine goldene Taschenuhr, stopft sich ein. Und die gucken ihm eine Weile zu und dann packen sie ihn und sagen, hör mal, und packen alles wieder aus, das gehört alles dir, du brauchst nichts einräumen und einpacken, das gehört alles dir, du bist jetzt der Herr im Hause. Und dann hebt er so eine 40.000 Dollar Vase, ja, die gehört auch mir, ja, du kannst mit der machen, was sie will, peng, lässt er sie fallen. Und es ist so schön zu sehen, wie er dann langsam in seine Identität reinwächst. Und mich hat das immer sehr angesprochen, das ist, so geht es uns Christen oft. Wir leben nicht in unserer Identität, wir sehen uns immer noch als Sünder, als auf Probe Erlöste, als so, naja, geduldete Geschöpfe. Und das ist unser Mangel an Identität, der uns manchmal benehmen lässt, wo Gott sagt, hey, hey, was soll das? Du bist bereits meine Tochter, du bist bereits mein Sohn, du sitzt mit mir auf dem Thron. Da gibt es irgend so ein Kinderlied, das habe ich früher immer sehr gemocht. Wir stürmen in den Thronsaal und springen aufs Papas Thron. Das ist so, so sind Kinder, ne? Die scheren sich einen Dreck um die höfische Zeremonie und der König, den kümmert dann in dem Moment, dass wenn die Kinder reinkommen, dann ist er für die Kinder da. Manchmal brauchen wir solche Storys hier, um es besser zu verstehen. Und wir verstehen deshalb so wenig, weil wir so wenig gelehrt worden sind. Die ganze Gottheit lebt bereits in uns und wartet nur darauf, dass du auf die Seite trittst und Gott machen lässt, dass er dich vollendet. Dazu schauen wir uns gleich mal den nächsten Vers an. Epheser 2,10, das ist auch so ein Vers, wo ich mich frage, glauben wir das wirklich? In Jesus Christus, hier ist wieder die Formulierung, in Jesus Christus, sind wir Gottes Meisterstück. Boah. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in unserem Leben ausführen. Paulus geht hier in Tiefen rein, die uns regelrecht überfordern. Die guten Werke, die du machst, die hat Gott für dich vorbereitet. Er hat dein Leben für dich vorbereitet. Das ist auch dieser andere Vers im Epheserbrief, wo Paulus sagt, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag seines Kommens. Hey, hier ist kein Platz für dich und deine Artistereien. Es gibt nur noch eins, vom Lenkrad des Lebens auf die Seite zu treten, sagen, Herr, übernimm du. Und der Herr wird dich sicher steuern durch alle Stürme des Lebens. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus, sorg dich nicht. Dass die Gottheit in dir wohnt und wirkt, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Denn Gott hat sich in seiner Liebe entschlossen, in deiner Zerbrochenheit Raum zu gewinnen. Er hat dich gefunden und nicht du hast ihn gefunden. Entschuldigt, wenn ich klinge vielleicht ein bisschen doof, aber ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, als ich mich bekehrt habe. Als ich mich in meiner unendlichen Güte und Gnade entschlossen habe, Gott nachzufolgen. Gott, du musst so dankbar sein, dass ich mich entschlossen habe. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe. Und das Wort ziehe ist Hilkeo im Griechischen, das heißt schleifen, richtig mit Gewalt, der Vater. Ich war Atheist, Hardcore-Atheist. Ich habe über den Glauben nur Spott übrig gehabt. Und eines Tages habe ich meine Silvia kennengelernt und ich wollte sie zum Tanzen abholen und sie war sich noch am Fertigmachen. Und dann saß ich bei ihrem Wohnzimmer und sehe auf ihrem Tisch eine Bibel liegen. Und dann rufe ich ins Bad: Hey Silvia, sag bloß, den Scheißdreck liest du. Ja. Und sie sagt: Oh du, das hat mir eine Freundin geschenkt. Ich habe so ein bisschen eine kleine Krise und die hat gesagt: Lies mal die Psalmen, das tut gut. Und dann sage ich: Ja und? Sagt sie: Ja doch du, wenn ich die Psalmen lese, das tut mir richtig gut. Ich sage: Ach komm, das kann ich dir alles psychologisch erklären. Und ich habe eine halbe Stunde versucht, sie psychologisch zu überzeugen, dass das Psychokacke ist. Ne? Und sie sagt immer wieder: Herr Uwe, aber es hilft mir. Das war so, und ich, stubborn. Ne? Und dann sagt sie schließlich, sage ich: Hör mal, es gibt keinen alten Mann mit weißem Bart, der da oben auf der Wolke 7 sitzt und ein Buch führt über alles, was wir tun und lassen. Sagt sie: Ja, du, das glaube ich auch nicht, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass es sowas gibt, was Größeres als wir? Du liest doch so viel Science-Fiction-Novellen. Und da hat Gott mich dann gekriegt. Ich habe dann gedacht, das stimmt, in meinen Science-Fiction-Romanen kommen Hyper-Überintelligenzen vor. Da hatte ich gerade so einen Roman am Start, 2001, The Space Odyssey, vielleicht hat ihn einer mal von euch gelesen, Stanley Kubricks Meisterwerk, wo eine übergeordnete Intelligenz die Menschheit geleitet und geführt hat. Und ich dachte, ja gut, also in meiner Fantasie könnte ich mir das schon vorstellen. Und ich habe diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ging der Vorhang auf in dieser Wohnung und der Himmel erschien. Ich habe keinen alten Mann mit weißem Bart gesehen, aber die ganze Präsenz Gottes hat den Raum erfüllt. Gottes Gegenwart war in 0,00 Sekunden um mich, über mich, neben mir, in mir. Ich wusste von einer Millisekunde auf die anderen, Gott lebt. Silvia hat gesagt, ich war wie weggebeamt. Ich saß da, ich habe mich dann nur noch, habe eine Stimme gehört, die sagt: Uwe, heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Und ich habe gesagt, habe mich sagen hören, wenn es dich gibt, folge ich dir, wo immer du hingehst. Und dann habe ich einen Weg gesehen, der sich abgabelt und ich wusste, ich gehe jetzt da lang. Und mein erster klarer Gedanke, den ich fassen konnte, war: Bye bye Playboy Life. Ich war damals, waren beides Kinder des Lebens, also des gewissen Lebens. Und ich wusste, es ist vorbei. Aber es war nicht irgendwie, oh Mist, Kacke, jetzt kann ich nicht mehr. Sondern es war, ist okay, jetzt beginnt was ganz Neues. Und dann war ich aufgewacht und habe zu Silvia gesagt: Erzähl mir alles, was du über diesen Gott weißt. Und anstatt tanzen zu gehen, haben wir gequatscht über Gott. Und eine Woche später hatte ich dann nochmal einen ganz tiefen Encounter, wo ich das erste Mal bewusst gebetet habe. Und dann hat Gott dieses Gebet auch erhört und dann war mir völlig klar, er lebt. Und das war keine Bekehrung in dem Sinne von, dass mich jemand angesprochen hat, sondern er hat sich mir, es war so ein Saulus-Paulus-Erlebnis, Blitz, Peng, Bum, Baff. Und das ist, auch wenn wir Menschen evangelisieren, ist es nicht unser Reden, wenn wir Zeugnis geben, sondern es ist dann Gott, der im entscheidenden Moment dem anderen die Augen aufschließt. Deswegen, ich war mal mit Jackie Pullinger in Hongkong, auf der Straße sind wir gegangen haben dort, und er sagt sie: Weißt du, Uwe, ich will dir mal eins sagen, wenn Gott einen Menschen bereit gemacht hat, dann kannst du zu ihm Ketchup sagen und der bekehrt sich. Den Satz werde ich nie vergessen. Ne? Was sie damit ausdrücken wollte, sagt Uwe, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern dass es im richtigen Moment geschieht. Und dann kannst du eigentlich sagen, was du willst. Gott macht das so oder so. Ne? Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und wie gesagt, dass Gott in uns Wohnung genommen hat in diesen berühmten Momenten, auch ihr habt so Momente sicher erlebt, wo die zu eurer Wiedergeburt geführt haben. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott sagt, oh, der ist so würdig und der ist nicht würdig, sondern er entscheidet sich im richtigen Moment, sucht er uns heim. Und dass er in uns lebt, hat auch nichts mit Würdigkeit zu tun. Wir haben das, glaube ich, weiß nicht, ob ich es schon mal euch hier präsentiert habe, das ist so ein Spruch, den mag ich, ne? Jakob war ein Betrüger, wen Gott erwählt hat alles. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich, Jona lief Gott weg, Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratstante, Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. So, wenn du mal guckst, wen hat Gott erwählt und gelebt in diesen Menschen, das waren alles zerbrochene Gefäße. Gefäße mit Ecken und Kanten. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Und Luther hat mal diesen Satz geprägt, Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie erschafft es. Das ist frohe Botschaft, Evangelion. Wir haben gesiegt, weil ein anderer für uns gesiegt hat und uns vollendet. Und diese Sehnsucht, dieser Plan, ein Gegenüber zu zeugen, existierte in Gottes Herz von aller Ewigkeit her. Und es wirft auch die Frage nach Sünde und Erlösung auf. Wenn Gott allwissend war oder ist, dann musste er doch auch um unsere Schwäche wissen, dann musste er doch wissen, dass Adam daneben lang wird. Und die Heilige Schrift bestätigt auch das, dass Gott von Ewigkeit her schon wusste, dass Adam versagen wird. Schauen wir erstmal noch kurz diesen einen Vers, der ist auch so schön aus 1. Korinther 27 an. Sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Das Unedle vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, dass das nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist. Warum? Auf dass sich kein Mensch rühme. Das ist auch der Grund, warum wir bis heute auch als Christen immer noch Schwachheit an uns tragen, damit wir uns nicht rühmen, damit wir nicht arrogant und aufgeblasen werden, sondern demütig bleiben. Schauen wir mal hier, dass auch der Sündenfall des Menschen war nicht etwas, was Gott überrascht hat. Gott war nicht überrascht, als Adam von der Frucht aß. Da haben im Himmel nicht die Alarmglocken geschrillt, Achtung, Kirk an Brücke, wir haben ein Problem. Ne? Sondern es heißt in der Offenbarung 13,8, das Lamm, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Wann ist Christus gestorben? Vor Grundlegung der Welt schon. Das heißt, bevor der Mensch geschaffen wurde, wusste Gott schon, was passieren würde und hat Gott schon den Plan geschaffen, wie er das Problem der Sünde, der Vergebung und allem lösen wird. Als Adam von der Frucht biss, war Gott überhaupt nicht überrascht. Es war klar, Gott wusste, dass das passiert. 1. Petrus 1,19, mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeit. Also auch hier Petrus sagt, dass Christus schon lange vorher ersehen war. Und hier reden wir von dem präexistenten Christus, von Jesus, der in der Trinität schon ewig existiert hat. 2. Timotheus 1,9, Gott, der uns errettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Hier siehst du auch wieder, er hat dich gerettet, er hat dich berufen, zu seinem Volk zu gehören. Er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet, sondern nach dem, was er schon lange vorher selbst beschlossen hatte. Lasst uns Menschen machen, ein Bild im unseren gleich. Und der Gnade, die er uns in Jesus Christus schon vor aller Zeit geben wollte. Ist das nicht herrlich? Die Gnade in Christi, die wollte er uns schon vor aller Zeit der Zeiten geben. So, das heißt, der Sündenfall war kein Betriebsunfall, wie er gerne dargestellt wird. Er hat nicht Gottes Schock und Entsetzen ausgelöst, sondern Gott wusste, was passiert. Für Gott war das gar kein Problem. Und Gott hatte schon längst alles, der Heilsplan lag schon fix und fertig bereit. Schau mal, was die Schlange Adam im Paradies anbot. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und die Schlange sprach, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Wäre Adam einigermaßen klug gewesen, hätte er gesagt, hey Schlange, das bin ich doch schon, das hat mir Gott schon längst gegeben. Aber das Interessante ist, das ist auch eine sehr metaphorische Geschichte. Was die Schlange eigentlich gemacht hat, ist, ich biete eine Abkürzung an, so die Wunderpille. Und wenn du mal heute guckst, wir alle sind süchtig nach Wunderpillen. Da gibt es so Pillen, die Pille der ewigen Jugend. Wenn du das isst, dann wird dein Metabolismus stark. Dann gibt es diese sogenannten Selbsthilfebücher in 3 Schritten zum vollmächtigen Christen, in 4 Schritten zum vollmächtigen Beter, in 5 Schritten zum sündlosen Christen. Wir sind dauernd auf der Suche nach Abkürzungen. Biet mal 2 christliche Seminare an, ein Seminar in 5 Schritten zum erhörten Gebet und ein Seminar übers Leid. Was glaubst du, welches Seminar stärker besucht sein wird? Das andere wird gar nicht stattfinden. Das ist, wir haben in uns eine ganz tiefe Sehnsucht nach Abkürzungen. Und das wusste die Schlange. Und die sagt, wenn du davon isst, dann bist du gleich Gott. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich zum Gott machen, aber mein Weg ist ein Weg der Erfahrung, des Lernens, des Reifens, des Wachsens. Das ist Event versus Prozess. Gott möchte uns das schenken, was er uns schenken will, in einem Prozess des Lernens, des Reifens, des Wachsens. Der Teufel sagt, hey, brauchst du gar nicht, ich habe eine Abkürzung. Futter die Pille, den Apfel, die Frucht und boah, ist es da. Und das ist das, heute kannst du sagen, fast alle Sünden im Leben, die wir Menschen tun, haben mit Abkürzung zu tun. Denk mal darüber nach. Ne? Fast alle Sünden. Warum klaut jemand? Weil er nicht hart arbeiten will. Warum geht jemand ins Bordell? Weil es ihm vielleicht zu viel ist, eine Beziehung aufzubauen. Und so kannst du Sünde für Sünde mal rauspulen. Wenn du sie genauer anguckst, merkst du, es steckt immer eine Abkürzung dahinter. Aber gutes Leben hat immer mit Prozessen zu tun. Wer kennt den Unterschied zwischen der holländischen Treibhaustomate und Omas Gartentomate? Ja, der Geschmack. Eine holländische Treibhaustomate kannst du wahrscheinlich 6-7 Mal im Jahr ernten. Und so schmeckt sie auch nach Wasser. Omas Gartentomate erntest du einmal im Jahr, aber wow, die schmeckt du. Da leckst du dir alle Finger noch. Und so ist es auch mit dem Wachstum im Reich Gottes. Ne? Es braucht Zeit. Und Gott sagte zu Adam eigentlich, hey, du brauchst Zeit, um dahin zu wachsen. Und in Adam war auch dieses Drängen, nee, ich weiß es besser, ich weiß den Weg besser, ich weiß es besser. Und was die Schlange, wie gesagt, anbot, war die Abkürzung. Du hast das wunderbar, dieses Beispiel im Mikrokosmos des verlorenen Sohnes. Der Vater hat den Sohn, den Verlorenen, bestimmt gut erzogen, gesagt, das klappt nicht, das klappt. Und dann war der Sohn irgendwann vielleicht volljährig. Und dann sagt er, weißt du was, Alter, gib mir das Geld, was mir gehört, ich möchte jetzt mein eigenes Leben verwirklichen. Jetzt hätte der Vater sagen können, komm, komm, spiel mal den Ball flach, ich weiß ganz genau, wer du bist, was du kannst und nicht kannst. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hältst du die Beine ruhig und still und bleibst zu Hause. Ich mein's nur gut mit dir. Was hätte der Vater bewirkt? Er hätte einen Sohn, der zwar gehorcht, aber nur äußerlich gehorcht. Da der Vater weise war und klug war und Gott war, sagte er, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo alles Reden nichts mehr nützt. Hier hast du das Geld. Hier hast du dein Leben. Und dasselbe war mit Adam. Als Adam vor dem Baum stand, da war auch eigentlich das, Gott hat gesagt, aber eigentlich, ich weiß, wie man lebt. Ich werde jetzt mein eigenes Leben leben. Ich werde jetzt mal in die Stelle Gottes eintreten. Und Gott hätte ja auch verhindern können, dass dieser olle Baum da steht. Ne? Er hätte ja verhindern können, dass die olle Schlange an dem Baum rumhängt. Aber Gott hat es gemacht, weil es sein musste, weil Adam sich erproben musste. Und so geht der verlorene Sohn Adam in ihre eigene Welt hinein. Gott sagt, jetzt hat alles Reden keinen Sinn, du musst es jetzt erleben. Und so erlebt der verlorene Sohn seinen eigenen Lebenskontext und scheitert. Und so leben wir Menschen unseren Lebenskontext und scheitern. Bis heute ist unsere Welt schön, aber auch hässlich. Sie gleicht einer Decke, die wir nach oben ziehen, dann sind die Füße im Kalten, ziehen wir sie runter, ist die Brust im Kalten. Es ist unser Leben und Gott lässt es uns leben, auch als Christen. Na, habt ihr euch schon mal überlegt, warum wir als Christen nicht automatisch sofort wupp aus dieser bösen Welt rauserlöst werden? Das hat damit zu tun, dass wir lernen sollen, dass die Welt ohne Gott, das Leben ohne Gott eben nicht funktioniert. Und das hat auch der verlorene Sohn gelernt in der Fremde. Da draußen hat er begriffen, dass sein Lebenskontext nicht funktioniert. Und er erinnert sich daran, wie es sogar den Dienern des Vaters ging. So, und das ist ein Grund, warum Gott auch den Sündenfall zuließ. Und warum der Sündenfall sogar absolut notwendig war und kein vermeidbares Übel. Wir müssen immer wieder lernen durch eigenen Zerbruch und durch Leid, dass die Wege Gottes die richtigen sind. Und das hat auch Petrus erfahren müssen. Ich habe das gestern kurz erwähnt, ne, als Jesus ihm sagt, du wirst mich verraten. Und Petrus sagt, nee, ich nicht. Und Jesus sagt, doch, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus war komplett von sich und seiner Moral überzeugt. Jesus wusste, wer er war. Und er sagt, Petrus, jetzt können wir noch lange diskutieren. Jetzt lassen wir es mal einfach geschehen. Lass die Nacht kommen. Und Petrus verrät ihn dreimal und rennt hinaus in die Nacht und weint bitterlich. Und dort habt ihr das. Er begreift, wer er wirklich ist, Petrus, durch Erfahrung, durch die Sünde. Und das war Gott gewollt. Und dann kommt der Moment der Wiederherstellung einige Tage später, als Jesus ihnen begegnet am Ufer des Sees. Sie entdecken ihn beim Fischebraten. Petrus rennt an das Lagerfeuer hin und es entsteht diese berühmte Unterhaltung mit Jesus, wo Jesus sagt, Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese? Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, das ist sehr schlecht übersetzt. Im Urtext, im Griechischen, sagt Jesus eigentlich, Simon, liebst du mich mit der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und er antwortete aber mit Philio, das ist die Bruderliebe, die ist niedriger als die Agape-Liebe. Und das Ganze beginnt einen Sinn zu machen, wenn du den alten Petrus gekannt hast. Der alte Petrus, wenn Jesus den gefragt hätte, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Jesus, göttliche Liebe, fünffach göttliche Liebe. Ich, hey. Ja. Aber diesmal sagt Petrus, Bruderliebe ist alles, was ich managen kann. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Lämmer haben die Lehrlinge bekommen, die Hirtenlehrlinge. So was ihm sagt, okay, als Lehrling kann ich dich gebrauchen. Und das war aber alles wie so eine Art Test. Jesus fragt ihn das zweite Mal, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und Petrus sagt wieder, Philio-Liebe, Bruderliebe ist alles, was ich schaffe. Und jetzt sagt Jesus, hüte meine Schafe. Jetzt kriegt er schon die Schafe, aber er darf sie nur hüten. Die Hüter waren so die Hilfshirten. Und dann kommt die dritte Frage und jetzt sagt Jesus, liebst du mich mit der Bruderliebe? Ja, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Weide meine Schafe. Weiden haben die Hirten gemacht, die Chefhirten. Die haben die Weidengründe gekannt, gesucht, haben die Herde geführt. Und was Jesus eigentlich sagt, jetzt hast du endlich begriffen, wer du wirklich bist. Du bist zur göttlichen Liebe nicht fähig. Menschliche Liebe ist alles, was du kannst. Aber weil du es begriffen hast, kann ich dich gebrauchen. Verstehst du, was das für dein Leben bedeutet? Wenn du einsiehst, dass du zerbrechlich bist, dass immer noch Schwachheit und Sünde in dir wohnen und du bekennst es vor Gott, dann sag Gott, wunderbar, jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt bist du kein arrogantes, ich sage das Wort nicht laut, sondern du bist ein zerbrochener Mensch, der Zerbrochenheit erfahren hat und erfährt, der weiß, wo mit seiner Zerbrochenheit hingeht, nämlich zu mir. Und der jetzt andere, die auch in Zerbrochenheit sind, trösten und aufrichten kann, weil du sie verstehst. Und nichts sind schlimmer als die selbstgerechten Arroganten, die den Zerbruch noch nicht erlebt haben. Das sind die, die dir genau sagen, wie viel du noch mehr beten musst, noch mehr lesen musst, noch mehr geben musst. Und ich mache das auch, mach das bitte auch so. Die kein Verständnis entwickeln. Das sind die älteren Brüder. Es gab ja auch einen Elternbruder beim verlorenen Sohn, der gesagt hat, Vater, ich bin nicht so doof wie mein jünger Bruder, ich mache alles richtig. Und er hat auch den Vater nicht gefunden im Richtigmachen. Du kannst alles richtig machen und bist in deinem Herzen Lichtjahre von Gott entfernt. Das ist das Ganze. Und das ist die frohe Botschaft. Da ist ein Vater, der die Stolpersteine versteht in unserem Leben, der trotzdem in uns lebt, der uns trotzdem göttliche Identität geschenkt hat, auch in unserer Schwachheit, der das an Israel meisterhaft bestätigt hat. Denn Israel ist ja das Gottesvolk, in das wir eingepfropft sind, und Israel hat den Bund wieder und wieder und wieder gebrochen und Gott hat wieder und wieder vergeben. Hier habt ihr die Verse ein paar, wo Gott sagt: Ist nicht Ephraim, Israel, mein Lieblingssohn, ein Kind, an dem ich mich freue? So oft ich ihm auch Vorwürfe mache, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Und hier kannst du bitteschön deinen Namen einsetzen. Obwohl Gott dich immer wieder ermahnen muss, ist doch sein Grundherz Erbarmen. Er kann nicht anders, er muss sich erbarmen über dich. Hesekiel 16, ich will meinen Bund mit dir aufrichten, du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du erkennst, dich schämst und verscham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Und Gott sagt in jenem Kapitel, du Israel hast schlimmer gesündigt als Sodom. Und Jeremia 3,17, zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen, es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Gott weiß, wen er geschaffen hat, in dir und in mir und in uns allen. Wir sind kein Ausleseexperiment, sondern etwas, wo er sagt, jetzt lasse ich euch mal laufen, auch in die Sünde. Aber dann kommt der Punkt, wo Gott gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Wir schließen ab, noch einmal mit diesem Vers. Epheser 2,10, in Christus sind wir Gottes Meisterstück. Du bist jetzt Gottes Meisterstück, du bist göttlich. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Bitte Gott jeden Tag, dass er dich in seine guten Werke reinführt. Philipper 1,6, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, nicht du hast angefangen, er hat angefangen, auch weiterführt. Er führt dich Tag für Tag weiter und vollenden wird an dem Tag, an dem er wiederkommt. Schöner geht es nicht. Johannes 6,29, Jesus antwortete ihnen, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater und ich werde ihn auferwecken. 2. Korinther 5, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das bist du. Amen.